Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
Herzlich willkommen zum Open Web Podcast Folge 19. Mein Name ist Sebastian Küppers, zu finden unter futureofwebstrategy.com und mit mir heute im virtuellen Studio Christian Scholz, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Zu finden unter der Adresse.
Soll ich das jetzt sagen?
Ja.
mrtopf.de, mrtopf.de.
Super. Toll. Und natürlich Herr Pfefferle, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Zu finden im Web unter
notizblog.org und bis zum nächsten Mal lerne ich das auch so schön buchstabieren wie der Herr Topf.
Brutal. Super. Hast du früher nicht bei Buchstabierwettbewerben in der Schule mitgemacht?
Es geht ja nur darum, dass sonst immer Leute MR-Topf nennen. Oder
okay,
bei Mr. Topf, obwohl Mr. Topf habe ich jetzt auch. Aber
ach so. Ja, trotzdem, so. Ich lerne das nächstes Mal auswendig.
Wir haben heute ein schönes Thema und zwar sollte es auch anders sein, zu Google Wave heute zur Sache gehen. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Insbesondere Christian. Und Christian hat vor allen Dingen ein paar schöne Slides vorbereitet. Und ich denke
vor
mal.
Ich habe 3 Kilo Papier gelesen, wie man hier sieht, vielleicht.
Du solltest es doch nicht immer ausdrucken, Christian.
Ach so.
Internet.
Wusste ich doch nicht.
Das kann man doch mittlerweile alles online lesen.
Abgeordneter so gesagt.
Naja. Ja, und vielleicht fangen wir natürlich, ich sag mal, Google Wave hat man jetzt viel drüber gelesen, viel drüber gehört. Vielleicht haben schon viel drüber gehört, was es nicht ist, was es doch ist. Was man, glaube ich, noch am wenigsten gehört hat, ist, wie es eigentlich funktioniert. Und dazu möchte Christian jetzt das Wort ergreifen.
Was? Ich? Nee, ich wollte eigentlich erstmal auf die Frage eingehen, was es eigentlich ist. Aber okay. Das weiß der Sebastian ja als einziger unter uns mit einem Account viel besser.
Ja, das ist natürlich schön, dass du nochmal darauf hinweist.
Komm, ich erklär's.
Und die Frage wäre im Prinzip ja nur für all die anderen. Ich meine, wahrscheinlich sind wir hier im Open Web Podcast, also Matthias und ich, die einzigen, die keinen haben. Und alle unsere Zuhörer haben einen, deswegen müssen wir wahrscheinlich gar nicht viel erklären.
Nee, ich glaube, es haben ganz viele keinen Account bisher.
Aber vielleicht kann man ja nochmal erklären, wie das so grob, was die Idee dahinter ist und wie das aussieht.
Gerne, also es sieht prinzipiell erstmal sehr stark doch nach einem E-Mail-Client aus, ja. Also ganz links auf der Seite hat man so die verschiedenen Inboxen, man hat seine Kontakte, dann gibt es eine Spalte in der Mitte, wo man im Prinzip die verschiedenen Waves sieht und auch sehen kann, ob sich was an einer Wave geändert hat und wer in einer Wave alles mitpartizipiert. Und auf der rechten Seite kann man dann die Waves sehen. Und letzten Endes geht es bei Google Wave darum, dass man mit mehreren Leuten in Echtzeit in einem Dokument zusammenarbeiten kann.
Dann wäre das die Ganze, Frage, was ist denn eine Wave?
Genau, eine Wave erklären? Ist letzten Endes ein Container, in dem mehrere Leute eingeladen werden können, die in diesem Container, sagen wir mal, mit partizipieren. Und dieser Container kann verschiedene Elemente beinhalten. Es kann Text da drin sein, es können Bilder da drin sein, es können Videos da drin sein. Und was, denke ich mal, mit das Spannendste ist, dass halt auch Applikationen, kommen wir später noch heute drauf zu sprechen, auch Teil von Wave sein können. Und man kann dann letzten Endes gleichzeitig in dieser Wave schreiben, editieren, kommentieren und so weiter und so fort. Und es wurde so ein bisschen angekündigt als die große Revolution für E-Mail und Instant Messaging, wo ich mal noch nicht so ganz weiß, ob das wirklich so hinhaut. Was es auf jeden Fall ist, wofür es wirklich super geeignet ist, um mal zu den Use Cases zu kommen, die Christian ja gerne immer am Ende der Sendung ins Spiel bringt. Also für mich momentan der praktische Use Case ist eigentlich dieser dass wenn du ein Dokument hast, womit du mit mehreren Leuten drüber sprechen würdest, zum Beispiel du hast ein Word-Dokument und schickst eine E-Mail irgendwie an 5 Leute und dann reden die 5 Leute hin und her per E-Mail und editieren irgendwie in diesem Dokument rum und schicken sich das immer wieder hin und her. Für den Case könnte man jetzt halt sagen, man erstellt eine Welle, lädt die alle ein, fängt an, in dieser Welle zu schreiben und spart sich dann, ich sag mal, dieses E-Mail-Ping-Pong rund um dieses Dokument.
Dokument. Könnte man natürlich sagen, wie so ein Herr Skobel, das geht ja auch mit Google Docs.
Da hat er auch nicht ganz Unrecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also es auch Google hat, selbst im Übrigen, aber.
Ja, also ich muss auch sagen, also die Grenze zwischen Google Docs und Google Wave ist gar nicht so riesengroß, um ganz ehrlich zu sein. Man hat natürlich auch ein Dokument, was man gleichzeitig bearbeiten kann. Bei Google Docs ist es halt so, dass man rechts daneben, ich sag mal, diesen Chat hat, wo man sich dann halt kurz so austauschen kann. In einer Wave wäre das eher eine typische so Comment-basierte Konversation, so ein Thread von mehreren Blips, worauf wir später noch zu sprechen kommen, was vielleicht ein bisschen so den Vorteil hat, dass es permanenter dokumentiert ist.
Ja gut, ein Vorteil wird natürlich sein, dass man es auf jeden Fall auch selbst hosten kann, also muss nicht immer den Google dafür haben, zumindest rein theoretisch erstmal. Braucht man halt eben nicht Google, um Google Docs zu nutzen, beziehungsweise um diese Funktionalität zu nutzen, für Google Docs natürlich schon. Und man kann natürlich darauf aufbauen, weil es ein offener Standard ist, denkt man, das ist auch eine wichtige Sache dabei. Also gerade für, denke ich mal, gerade für Firmen, die ja intern vielleicht auch Dokumente verwalten wollen, ist es vielleicht nicht unbedingt immer so interessant, das alles bei Google hochzuladen und das dann dort zu machen. Und für die mag dann natürlich Google Wave auch interessanter sein. Zumal sie halt auch mehr Kontrolle drüber haben.
Absolut. Also was ich denke, was man auch mal sagen könnte, was Google Wave irgendwie nicht ist. Also es ist irgendwie kein neues Friendfeed und es ist auch kein neues Twitter und es ist halt auch irgendwie in Summe in keiner Weise jetzt irgendein Ersatz für eine Livestreaming-Geschichte oder so. Was ja auch, glaube ich, auch Leute wie Skobel irgendwie so ein bisschen missverstanden haben oder dass sie da irgendwie eine andere Erwartungshaltung hatten und deshalb irgendwie Skobel meinte, nach 20 Minuten erstmal einen Blogpost schreiben zu müssen, dass Google Wave total scheiße ist und keinen Erfolg haben wird, weil das einfach noch nicht richtig, glaube ich, eine andere Erwartungshaltung hatte und noch nicht richtig verstanden hatte, was man jetzt damit wirklich machen kann.
Ja gut, ich meine, das bleibt ja eh noch immer abzuwarten, ob es ein Erfolg wird oder nicht oder was sich daraus entwickelt, glaube ich. Ich glaube, da ist viel Potenzial drin. Andererseits ist es allerdings auch eine relativ komplizierte Technik dahinter. Also das darf man auch nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so was, sagen wir mal, relativ Einfaches wie jetzt Twitter oder so, wo jetzt vielleicht jeder Programmierer sagen kann, dass zumindest in klein programmiere ich das einen Tag oder so. Also da ist schon doch deutlich mehr dahinter. Und wie man es, ich meine, wie man vielleicht auch mal drauf gucken kann, ist ja im Prinzip, dass es vielleicht doch so ähnlich wie Instant Messaging ist, nur dass jede Message im Prinzip ja ein eigenständiges Dokument ist, was halt nicht nur aus einer Zeile bestehen kann, sondern halt eben, wie gesagt, auch ein Word-Dokument sein könnte.
Ja.
Und wo dann im Moment, glaube ich, noch jeder immer dran rum editieren kann, ne?
Genau, also es kann wirklich, es hat eher so ein bisschen auch was von so einem Wiki teilweise, ja? Also wirklich jeder kann überall rumeditieren, vor und zurück, also genauso wie es irgendwelche Wiki-Editing-Wars gibt, kann es im Prinzip auch so welche Auseinandersetzungen in der Wave geben, dass irgendwie hin und her editiert wird zum Beispiel.
Kommen wir noch mal vielleicht zu ein paar Mythen des Ganzen, weil es ist ja immer so, wenn Google irgendwas macht, dann denken erstmal alle, oh, das ist jetzt eine große Verschwörung gegen den Rest der Welt, also bei Open Social kann ich mich erinnern. War das ja auch so, ne, dass man damals dachte, diese Gadgets, also diese Applikationen, die werden dann immer auf einem Google-Server gehostet und die haben dann volle Kontrolle drüber und können da irgendwelche Ads oder Ähnliches reinpacken. Und das sei eigentlich alles nur, sagen wir so ein Schema, um halt mehr Ads zu verkaufen. Das ist es ja nun nicht, wie man ja jetzt doch weiß. Bei Google Wave ist es, glaube ich, schon ähnlich, weil ich meine, hier kam ja auch gerade schon im IRC hoch irgendwie, dass es auch dazu dient, irgendwie E-Mail-Adressen zu hosten oder zu sammeln. Dem ist aber natürlich nicht so, weil man natürlich, wenn man sich da anmeldet, erstmal sich nicht mit seiner E-Mail-Adresse anmeldet unbedingt, sondern halt mit einer extra Wave-Adresse ist es ja eigentlich. Die sieht zwar aus wie eine E-Mail-Adresse, User@host, aber ist ja eigentlich lokal nur auf diesen Wave-Server bezogen. Das heißt, es muss halt keine E-Mail-Adresse dahinter stecken. Was vielleicht wieder ein bisschen verwirrend macht für Leute, die jetzt denken, es wäre eine E-Mail-Adresse und mailen dahin und es passiert nichts.
Ja. Wobei ich mal gespannt bin, ich habe es noch nie probiert. Ich habe noch nie eine E-Mail an meine Google Wave E-Mail-Adresse geschickt. Was dann wohl passiert, weiß ich gar nicht.
Ja gut, ich meine, auf Dauer würde ich annehmen, dass sich das irgendwie mit Gmail und Ähnlichem verbindet und dann ist es halt doch wieder eine E-Mail-Adresse. Aber also, dass halt mein Gmail-Account dann automatisch auch so ein Wave-Account wird.
Kommt da dann auch die ganze Webfinger-Sache zur Geltung? Haben sie es vielleicht deswegen gemacht?
Ja, also die Vermutung hatte ich ja auch schon, dass irgendwie das halt schon bei Google so die Idee ist, dass alles User-Ad-Server sein soll. Und man sich darauf irgendwie einigen will, anstatt halt so eine URL als Identifikationsmechanismus zu haben. Weil das kommt natürlich von XMPP. Ich
würde das auch schleunigst mal irgendwie nachziehen und auch mal über dieses neue XRD und dieses ACT-Schema sprechen und sowas.
Ja. Das sollten wir vielleicht in einer Folge so über nochmal Distributed Social Networks oder wie man solche implementieren kann, vielleicht generell machen.
Ja, also. Weil ursprünglich war ja dieses Webfinger auch dazu gedacht, eben solche XMPP-Benutzernamen zu identifizieren, um eben zu sagen, das ist keine E-Mail-Adresse, sondern nur ein Identifier.
Ja, ich glaube, die eigentliche Idee war, der User ist sozusagen zu dumm, um zu verstehen, dass, myspace.com/Mr. Topf seine persönliche Identifikation ist, wenn er danach gefragt wird. Er weiß aber, dass E-Mail-Adresse sozusagen seine persönliche Identifikation ist, also tippt er die eher ein, wenn man nach einer E-Mail-Adresse fragt.
Ja, genau, so, aber es war eben ursprünglich nicht mit dem Ziel, eine Open-ID zu bauen, sondern ich glaube eher Richtung eben XMPP zu gehen. Und das mit dem Open-ID war jetzt ein schöner Nebeneffekt, der halt auch...
Ja gut,
auch
das habe ich jetzt nicht so gelesen, aber gut, das können wir dann nochmal aufarbeiten, wie das genau ist. Ja, zurück zu Google Wave. Da, wie gesagt, also dass es jetzt so ein Schema ist, um E-Mail-Adressen abzugreifen, denke ich mal, ist es eher nicht. Eine andere Sache war, die beim Wave Wednesday in Berlin angesprochen wurde, war die Idee, dass es sozusagen sich verändert jetzt, dass Google nicht mehr sozusagen die Daten aktiv irgendwo abholen will, also wie es ja mit dem Webcrawler machen, ne? Dass sie überall hingehen müssen und gucken, was ist denn da an Daten, sondern dass dadurch ja die Daten sozusagen direkt zu ihnen kommen. Dem ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, weil man natürlich nicht unbedingt Google oder sagen wir einen Wave-Server bei Google einladen muss. Man sollte vielleicht kurz nochmal auf die Architektur hinweisen. Und zwar ist es ja so, dass es mehrere Wave-Server geben kann, die sich untereinander unterhalten. Und an jedem dieser Wave-Server hängen dann eben Benutzer, die dann eben User-Ad dieser Wave-Server sich benennen. Und wenn ich halt nur lokal Leute einlade vom selben Wave-Server, dann bleiben die Daten auch auf nur diesem einen Server. Wenn ich aber natürlich jemanden von Google einlade oder aus der Sandbox oder Preview, dann gehen natürlich die Daten, zumindest von dieser Wave, gehen dann auch an diesen Server.
Wobei man schon sagen muss, ich meine, das Konzept sind ja letzten Endes, damit das überhaupt funktioniert, sind doch diese gehosted Conversations, oder? Es gibt im Prinzip ein Dokument, was irgendwo liegt und alle bearbeiten dieses Dokument im Prinzip gleichzeitig. Und wenn das Dokument ursprünglich auf meinem Google Wave Server liegt, dann bleibt das da auch liegen. Es wird jetzt keine Kopie von diesem Dokument erstellt, was auf irgendeinen anderen Server wandelt.
Doch, doch. Darum geht's genau.
Wirklich?
Ja, darum geht's genau. Die werden synchronisiert. Du hast zwar das Master-Dokument, was sozusagen gilt, wenn Zweifel da ist, was die aktuellste Version ist. Aber generell werden diese Dokumente auf alle Server, wo Leute mitmachen, dann kopiert. Und die Hauptidee eigentlich bei Google Wave ist eigentlich genau dieses Protokoll zu bauen, weil ich meine, bei Google Docs, sagen wir mal, ist einfach, da hat man einen Server, da verbinden sich, was weiß ich, 5 Leute dran und die editieren ein Dokument zusammen. Was halt immer passieren kann, ist, wenn irgendwo mal eine Leitung langsam ist, dass man natürlich mit der Synchronisierung irgendwie nicht hinkommt. Das heißt, wenn irgendwie 5 Leute wild tippen, dann kann der Server vielleicht durcheinander kommen, was jetzt wohin getippt worden ist, ne? Und das will man bei Google Wave im Prinzip lösen, vor allem auch mit einer größeren Menge von Benutzern, die an so einer Wave eben teilnehmen können. Und von daher ist die Gefahr sicher schon da, dass Google das mitlesen kann, wenn Google Wave Server irgendwie mit beteiligt ist. Inwieweit das aber jetzt, sagen wir mal, wieder mal so ein, nennen wir es mal Verschwörung oder wie auch immer man es nennen mag, von Google ist, irgendwie, dass hier an alle unsere Daten rankommen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ich glaube, da, also jetzt nur diesen Grund zu unterstellen, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen weit hergeholt.
Also einfach als Beispiel, wenn man jetzt irgendwie feststellt im Unternehmen, das wäre irgendwie eine tolle Geschichte, das wir benutzen, man kann das auch komplett hinter der Firewall im eigenen Intranet irgendwie aufbauen und laufen lassen.
Man kann es sogar auch im Extranet oder so dann noch machen, wenn man halt nur bestimmte Wave-Server erlaubt, die sich daran verbinden dürfen.
Verstehe.
Also dadurch geht das dann durchaus. Ja, also ich meine, es gibt sicher noch viele andere Missverständnisse, die irgendwo hier und da auftauchen werden. Aber sagen wir mal, es ist auf jeden Fall nichts, um Googles Marktposition jetzt, sagen wir mal, in dem Sinne, also zumindest in dieser Hinsicht zu stärken.
Ja, absolut. Und eines der wichtigsten Sachen, die ich ja immer gerne wiederhole, ist die Tatsache, dass man so ein bisschen differenzieren muss zwischen dem Client, den wir jetzt quasi von Google bekommen haben, um damit zu arbeiten, und der Technologie an sich. Also ich denke, man wird in Zukunft noch viele andere, ich sag mal, nicht nur Anwendungsfälle, sondern auch Interfaces auf so eine Wave sehen, außer nur das, was wir jetzt von Google da sehen.
Das denke ich auch. Die Frage ist auch, ob überhaupt dieser Google-Client dann überhaupt zu dem Open-Source-Teil gehören soll, weil das Ganze ist ja jetzt auch schon Open-Source und ich weiß halt nicht, ob der Client auch noch dazu gehören soll. Ich gehe mal eher davon aus, dass dem nicht so ist. Aber vielleicht sollten wir da noch ein bisschen auf die Architektur eingehen, damit man weiß, was überhaupt jetzt Client und Server ist, was die machen. Und da gibt es natürlich viele Begriffe erstmal und die da wären Wave. Was ist eine Wave? Was ist ein Wavelet? Das gehört noch dazu. Dann gibt es noch Blips und Documents kommen auch nochmal irgendwo in der ganzen Spezifikation vor. Und da sollen wir erstmal klären, was das eigentlich alles ist. Weiß ich, ob du da anfangen willst mit, was eine Wave ist?
Ich würde das jetzt lapidar beschreiben, dass eigentlich die Wave erstmal der Container für die Wavelets und für die Blips ist. Das ist eigentlich jetzt nichts Großartiges, außer, ich sag mal, das umspannende Gesamtwerk.
Ja, ich denke, das sehe ich wohl auch so. Und es definiert, wer halt der Master-Server sozusagen für diese Wave ist. Also da, wo die erstellt ist, soweit ich mich recht erinnere, das ist sozusagen der Master-Server für diese Wave. Und die, wie du sagtest, enthält also Wavelets. Die dann wieder...
Ja, okay, aber die Wave ist eben nicht der Server, sondern ist eben ein Strang, der auf dem Server gestartet wurde, oder? Also wenn ich jetzt anfange und ein Dokument irgendwo hochlade oder öffne oder starte, dann fange ich eben eine Wave an, oder?
Nee, du startest die Wave schon direkt bei Klick auf New Wave. Create New Wave.
Ja klar, aber und es ist nicht
startest du
der Server, als komplettes, sondern ein Server kann eben auch mehrere Waves haben. Das ist, wenn ich eben irgendwas lostrete. Genau. Ich trete irgendeine Wave los, indem ich ein Dokument öffne oder irgendwas starte, keine Ahnung. Aber es ist eben nicht der Komplett-Server.
Genau. Also das ist nur ein sozusagen eine Konversation, nicht unbedingt, also es ist halt ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal, ich glaube, wie halt Sebastian sagte, halt das umspannende Ding erstmal, also sagen wir mal, irgendein Bereich auf dem Server hast du dir da sozusagen aufgemacht und damit auch definiert, dass der Master für diesen Bereich ist und der kann halt über verschiedene Server dann wieder synchronisiert werden. Und dort drin sind dann eben Wavelets. Weiß ich, wer sich das alles ausgedacht hat, vor allem Blips und so. Und Wavelets, das sind, so wie ich das sehe, sind es die Konversation, beziehungsweise sind es halt, ist es eine Gruppe von Leuten, die man dazu einladen kann. Und dort findet eben diese Konversation statt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, glaube ich, für den normalen Benutzer es keinen Unterschied zwischen Wave und Wavelet gibt. Du startest halt diese Wave, kannst sofort drin losschreiben und kannst auch sofort Leute hinzufügen. Das fühlt sich jetzt für den nicht technischen Benutzer eher so an, als ob Wave und Wavelet das gleiche ist. Ja, ich habe das auch nach mehrerem Lesen noch nicht wirklich geschnallt, was für ein Case es geben kann, wo es mehrere Wavelets in einer Wave gibt. Weil auch eine Definition kann ja ein Wavelet auch ein unterschiedliches Set an Leuten haben, die an dem Wavelet wiederum teilnehmen.
Kann es nicht sein, dass das einfach so ein Unterzweig ist? Weil man kann von einer Welle oder von einer Wave ja dann auch in mehrere verschiedene Richtungen weitergehen. Also ich muss ja nicht die letzte Version nehmen, sondern kann mir irgendwo auch eine Zwischenversion rausnehmen und daran weitermachen. Ist das dann sowas?
Nee. Da machst du eine Kopie von der Wave.
Vielleicht erklären wir das erstmal komplett durch, weil ich glaube, jetzt wird sehr verwirrend hier gerade. Also generell ist es halt so, also eine Wave enthält Wavelets und ein Wavelet enthält Dokumente. Und diese Dokument, vielleicht hilft es, wenn man von unten anfängt. Also ein Dokument ist im Prinzip ein Text und so ein Dokument ist zum Beispiel halt diese eine Zeile Instant Messaging, die man da reintippt, die aber, wie ja eben schon gesagt, auch bis zu einem ganzen Word-Dokument anwachsen kann. Das ist halt also ein Dokument, was man schreibt. Das kann halt eben sehr kurz sein, wenn man halt nur eben so chattet. Es kann aber auch durchaus länger werden. Und diese Dokumente werden in einem Wavelet zusammengefasst und normalerweise gibt es in einer Wave nur ein Hauptwavelet und das ist das, was man auf der rechten Seite im Client sieht. Dort sieht man also viele Dokumente und die kann man ja auch editieren. Die werden ja, glaube ich, durch so einen Rand, wenn man da draufklickt, dann gekennzeichnet, ne? Dass man sieht, hier kann ich was editieren. Und sagen wir mal, was dann da umrandet wird, das ist ein Dokument, beziehungsweise dieses Dokument oder so ein Dokument wird auch Blip genannt. Warum auch immer.
Gibt es da irgendeinen Screenshot,
ja,
den du kurz verweisen kannst, dass man es sich gleich angucken kann?
Eher nicht, aber ich hatte ja eigentlich hier tolle Slides gemacht, die könnte ich ja mal zeigen.
Ja, dann mach doch mal. Weil ich habe nämlich ich habe zwar das Video gesehen, aber ich habe es nicht mehr wirklich vor mir.
So, also hier, wer im Livestream ist, kann das sehen. Ich werde auch da noch Slides auf Slideshare hochladen, wenn das hier fertig ist. Also hier sehen wir halt eine Wave, das ist halt so ein Container und der kann halt, die kann halt Wavelets enthalten. Das heißt, hier sehen wir ein Wavelet, jetzt sehen wir halt zwei Wavelets und diesen Wavelets können dann eben Benutzer zugewiesen werden. Und normalerweise, wie ich schon sagte, ist sozusagen ein Haupt-Wavelet aktiv und das ist die Hauptkonversation auf der rechten Seite in diesem Client. Einen Screenshot müssen wir jetzt auch nochmal suchen für das Blog. Aber da gibt es ja einige, wenn ihr einfach nach Google Wave Screenshot sucht, glaube ich, wird man die schnell finden. Und dann kann es aber auch noch Wavelet zum Beispiel auf private Konversationen geben. Wenn ich also mit jemandem direkt kommuniziere, das sieht man jetzt hier in dem Screen, da gibt es halt eben das zweite Wavelet, das enthält dann eben nur zwei Leute, die miteinander reden. Weiterhin gibt es noch so ein paar Wavelets, die man gar nicht sieht, sondern die im Prinzip nur so Metadaten enthalten. Zum Beispiel, wenn man auch schaut, bin mir gar nicht sicher, wo ich das jetzt hier habe, ich glaube hier, nein, da nicht. So, mache ich erstmal auch hier weiter. Also das heißt, ein Wavelet kann dann eben zudem weitere beliebig viele Dokumente enthalten und das sind eben im einfachsten Fall einfach diese Instant Messaging Dinger, die man halt, wie gesagt, wenn man draufklickt, was umrahmt wird, das ist eben ein Dokument, das kann beliebig groß werden. Ist aber, ich weiß nicht, ich benutze es ja nicht, aber vielleicht im Normalfall eher erstmal nicht so groß, wenn man normal miteinander chattet. Und dieses kann dann eben auch, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, Gadgets enthalten, die dann also so ähnlich sind wie Open Social Applikationen. So, und dann sehen wir das hier jetzt zum Beispiel. Hier sehen wir ein Wavelet, wo halt diese diversen Dokumente, die man eben Blips nennt, angezeigt werden. Auch so ein bisschen sieht man hier, das soll so eine etwas gethreadete, wie sagt man auf Deutsch, gibt es ein Wort für?
Strang.
Strang, naja. Ja, auf jeden Fall sieht man halt hier Antworten, also Replies auf vorherige Messages, die halt ein bisschen eingerückt sind. Und im Prinzip ist das dann eben so ein Strang, der halt so mit eingerückten Blips existiert. Das ist ein Thread.
Ja, also jetzt das mal aus der Sicht von jemandem, der es jetzt seit ein paar Tagen intensiv benutzt. Eigentlich erstellst du einfach eine Wave und fängst an, da irgendwie ein Dokument anzulegen. Keine Ahnung, eine Agenda für ein Meeting. Hm? Ja, tippst du rein, Agenda-Punkte. Ja. Nee, das würde ich nämlich nicht so sehen. Du fängst im Prinzip an, das da reinzutippen und dann fangen Leute an, entweder das Ding zu editieren und verändern direkt darin die Agenda oder sie fangen an, so einen Blip einzufügen, was sich anfühlt wie ein Kommentar sozusagen.
Ja, aber du das sind alles Blips, auch der erste ist ein Blip.
Oh, der erste
ist du erstellst sofort ein Dokument. Das erste, was gemacht wird, ist ein leeres Dokument sozusagen da rein zu tun. Und dann tippst du da was rein.
Der große leere erste Blip.
Genau. Also es sind alles Dokumente einfach. Und wie gesagt, diese Textdokumente, also diese Rich-Text-Dokumente sind es ja im Prinzip, die du da schreibst, ne?
Ja.
Die nennt man halt Blip. Also alles, was Rich-Text-Kram ist, ist ein Blip.
Okay.
Dann kann man da ja auch noch Attachments hochladen, wie Bilder oder ähnliches. Das sind dann extra Dokumente, die sind sozusagen auch extra Objekte hier in diesem Wavelet. Die heißen dann nur nicht Blip, sondern Attachment. Also Blip ist das, was du sozusagen so auch eingerückt dann sehen kannst. Ne? Das wäre im Prinzip, was du hier in diesem Bild da so eingerückt siehst, das wäre ja das, was so Leute dann kommentieren würden. Ne?
Genau.
Das ist ein Thread. Und Google Wave merkt sich natürlich oder muss sich natürlich auch merken, welcher Blip jetzt eine Antwort auf welchen anderen Blip ist. Und das wird eben wieder in einem extra Dokument gemacht. Das nennt sich das Conversation-Dokument. Das ist sozusagen diese Metadaten, von denen ich eben sprach. Das ist normalerweise nicht sichtbar. Das heißt, das ist ein weiteres Dokument, wo halt eben drin steht, wie diese Blips zueinander stehen.
Verstehe.
Und da gibt es ja auch so Inline-Blips, ne, dass die halt direkt in einem anderen Dokument in der Mitte auftauchen. Und die werden halt auch da entsprechend in diesem Dokument, was normales XML wäre, dann vermerkt. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alle sehr verwirrt, aber ich meine, wenn man sich das vielleicht dreimal anschaut oder durchliest, kommt man vielleicht hinter. Ansonsten, wer sich da noch für interessiert, es gibt jetzt relativ neu, vor ein paar Tagen rausgekommen, das Google Wave Conversation Model, habe ich, glaube ich, auch verlinkt. Da steht das alles relativ genau drin und da versteht man, glaube ich, auch, also zumindest wenn es technisch interessiert ist, wie das alles hier zusammengehört.
Also ich habe mich, glaube ich, gerade auch mal wieder selbst verwirrt, wo ich hier gerade auf dieses Chart staue. Der Punkt ist nämlich, dass so ein Blip, der hat auch letzten Endes erstmal so eine Art Owner. Also wenn ich da was schreibe, dann ist der erstmal mein Icon. Ich kann jetzt aber witzigerweise auch quasi eine feindliche Übernahme eines Blips starten und kann auf jedem Blip auf Edit klicken. Und dann hat auf einmal auch der Blip mehrere Editoren sozusagen.
Ja.
Jetzt frage ich, und du kannst auch wieder einen Blip in den Blip machen, den Blip. Und die Frage ist jetzt, ob ein Blip in dem Moment, wo er mehrere Editoren hat, ein Wavelet wird.
Nee, das Blip ist auch nur XML an sich. Also die Dokumente sind alle eigentlich XML. Und das fängt an mit Contributor, Name gleich, sowieso, at sowieso. Und wenn jetzt zwei editiert haben, dann stehen halt einfach zwei Namen in diesem XML drin.
Okay,
das heißt, es ist nur Metainformation innerhalb des XML-Dokuments, wer da alles drin rumeditiert hat. Und dieser Blip im Blip, den meine ich ja eben schon, das nennt sich technisch hier in diesem Conversation Model, heißt das ein Inline-Reply, weil der eben nicht unter dem eigentlichen Blip, worauf du antwortest, erscheint, sondern innerhalb dieses Dokuments, so als Art Bubble da, ne? Und die werden aber auch als normales Blip innerhalb dieses Wavelets gespeichert und diesem Conversation-Dokument, was eben definiert, wo die auftauchen, ist das halt auch als Inline-Blip definiert. Der heißt halt Inline gleich True. Und da steht dann auch irgendwo genau definiert, wo der in diesem Dokument dann vorkommt.
Okay, verstehe.
So, vielleicht müssen wir es irgendwann nochmal erklären. Ja, also so ungefähr hängen auf jeden Fall die Sachen zusammen. Also es gibt Waves, die im Prinzip so das große Ganze sind. Die enthalten Wavelets, wo es eigentlich erstmal nur ein Wavelet im normalen Zustand gibt. Besonders es gibt, glaube ich, noch irgendein User-Data-Wavelet, wo irgendwelche Informationen über den User, also über dich, der da eingeloggt ist, drin sind, die aber nicht weiter verteilt werden. Aber das sieht man eigentlich nicht. Und dann gibt es halt eventuell noch so private Chats, die werden halt auch innerhalb derselben Wave abgehandelt, aber in einem anderen Wavelet, wo halt andere Personen dranhängen. Also man kann es vielleicht so sagen, dass in einem Wavelet immer die Personen definiert werden, die Zugriff haben, die das sehen. Und die Blips, das sind der eigentliche Inhalt, der editiert wird. Und das sind eigentlich XML-Dokumente.
Okay. Ja, das mit den privaten Replies war mir schon fast klar. Das passiert auch leider die ganze Zeit, weil man quasi normaler Reply und privater Reply ist im Kontextmenü direkt untereinander. Und mir passiert das ständig, dass ich aus Versehen auf Private Reply kloppe und dann sieht man quasi, wie sich in der in, da wieder so ein Wavelet öffnet und man wieder Leute einladen kann.
Gut. Gut, okay. So, dann wollen wir vielleicht noch ein Konzept ansprechen, nämlich Robots, also Roboter, die ja auch sehr interessant sind, weil sie halt sehr viel auch tun können, rein theoretisch.
Vielleicht genau, es gibt ja im Prinzip Robots und Gadgets letzten Endes. Ne?
Und gibt Robots. Da noch Embedded Waves. Das ist nochmal so ein Spezialfall, ne?
Ja.
Also Robots und Gadgets, das sind, diese fasst man, glaube ich, zusammen unter Extensions.
Exakt. Und Robots, das fühlt sich so an, also diese Robots haben witzigerweise auch alle so eine E-Mail-Adresse, die kannst du quasi als Kontakt hinzufügen und du kannst dann einer Wave einfach diverse Robots hinzufügen. So ein einfaches Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Bitly-Robot, den kannst du einer Wave hinzufügen und der macht dann automatisch aus jedem Link, der in dieser Wave entsteht, einen Bitly-Link. Genauso gibt es einen Robot, der heißt zum Beispiel Sweepy, das hat ein Symbol wie so ein Besen, der kehrt. Und das ist ein Robot, der automatisch alle leeren Blips löscht. Mhm. Ja, sobald leere Blips entstehen, werden die von dem automatisch gelöscht. Ja. Das heißt, es sind eigentlich letzten Endes Programme, die sich in diese Wave mit einklinken und automatisiert irgendwelche Dienste dort vollziehen.
Sind also im Prinzip wie normale User, nur dass sie halt eben keine normalen User sind, sondern halt eben irgendwelche Programme, die Prinzip das mitlesen und Sachen dann ersetzen können. Oder einfügen können und ähnliches auch.
Wobei manche Robots auch schon auslösen, dass wirklich in der Wave auf einmal irgendwelche Interfaces entstehen. Es gibt zum Beispiel auch so einen Twitter-Robot, Tweety, den hat man ja auch da in der Demo in dem Film gesehen. Und wenn man den hinzufügt, dann lädt sich auf einmal so ein Teil in der Wave und man kriegt ein Interface, nachdem man Twitter per OAuth autorisiert hat, um direkt quasi mit mehreren Leuten auf diesen Twitter-Account twittern zu können.
Das ist ein Gadget, ne? Was er da einfügt.
Nee, eben nicht. Das wollte ich ja gerade betonen. Nee, es ist nämlich kein Gadget. Es ist witzigerweise ein Robot, den man da hinzufügt.
Ja, ja, aber auch Robots können Gadgets erzeugen.
Achso, dann macht der Robot quasi das Gadget, meinst genau.
Also okay. Habe ich das auch hier noch gelesen in dieser Robots Overview. Was man alles weiß, wenn man auch keinen Account hat.
Der Robot. Hast du nicht den Account von mir bekommen?
Ja, ja, ich hatte mal, aber war keiner da, deswegen konnte ich wenig ausprobieren.
Wollte schon sagen.
Ich habe auch nur mal kurz reingeschaut, weil ja keiner da war. Naja, gut, also Robots kann man, glaube ich, sagen, sind im Prinzip trotzdem haben dieselbe Schnittstelle mehr oder weniger wie normale User, während Gadgets das nicht haben. Also Gadgets, vielleicht um kurz auch noch darauf hinzuweisen, das sind ja im Prinzip wie Open Social Applikationen, ne, die so mitten in so einem Dokument irgendwo eingefügt werden können. Ne?
Genau.
Und die haben aber wenig Möglichkeiten, auf die eigentliche Wave oder auf halt den Text drumherum zuzugreifen.
Da gibt es so witzige Spielchen, so Sudoku zum Beispiel, kannst mit mehreren Leuten Sudoku-Rätsel lösen. Mhm. Es gibt natürlich so ein Google Maps Gadget irgendwie, wo es eine Karte einfügt. So welche Geschichten.
Man könnte es vielleicht, ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht der wichtigste Aspekt von Wave. Ich meine, man kann das vielleicht einfach unter dem Rich-Text-Document-Aspekt zusammenfassen, dass halt das auch einbettbar ist. Obwohl, die können zumindest schon mal auf die Leute zugreifen, also es von daher ist es wahrscheinlich schon ähnlich wie Open Social, da die halt zumindest wissen können, wer eigentlich in dieser Wave aktiv ist.
Jupp.
Ja, Herr Pfeffele, lese ich gerade, hat den Unterschied zwischen Wave und Wavelet immer noch nicht verstanden. Wave ist nur der Container. Wave ist wirklich nur nichts weiter. Das sagt eigentlich nur, auf welchem Server das gehostet wird.
Und ja, aber was sind dann zwei Wavelets? Also ist das Wavelet doch das, was ich vorher unter Wave verstanden habe? Also doch, das Dokument, was ich starte, ist dann das Wavelet?
Du startest im Prinzip alles automatisch, wenn du auf neue Wave erzeugen klickst. Du sagst einmal dem Server hier, ich will eine neue Wave anlegen auf diesem Server. Mhm. Dann wird der Client automatisch auch ein Wavelet erzeugen, weil ohne das bringt die Wave ja nichts. Und das Wavelet ist im Prinzip der Container für diese Dokumente. Du kannst aber auch mehrere Wavelets haben. Das eine ist dann mehr ein öffentlicher Chat und das andere ist dann so ein privater Chat, nur 1:1. Man kann sich auch vorstellen vom Protokoll her, dass es irgendwann auch möglich sein wird, dass man von den Leuten, die du oben in dem Balken siehst, die da mitmachen, dass man sagen kann, in dieser Konversation sind jetzt nur 5 von denen und in der sind jetzt 20 von denen drin. Also das heißt, Wavelet definiert wirklich nur, wer sozusagen Zugriff auf diese Dokumente in diesem Wavelet hat. Warum man aber das jetzt nicht zusammenfasst, sagen wir mal ein Wavelet und eine Wave, das weiß ich jetzt auch nicht. Weil es weiß ja nicht, ob das mehr Sinn machen würde oder nicht. Also wird da sicher Gründe für geben, aber
Also ist das Wavelet praktisch nur dazu da, um Berechtigungen zu setzen?
Ja, also ich meine, viel machen die oben ja eh nicht. Also das eigentliche ist ja, das eigentliche Dokument ist ja das Blip oder heißt halt Document und die sind halt in den Wavelets drin. Und sagen wir, Wave ist nur die Gruppierung von ein paar Wavelets.
Du, ich kann mir einfach vorstellen, dass wirklich dass die da auf die Idee gekommen sind, einfach durch diese privaten Konversationen. Du startest eine Wave, lädst da irgendwie 10 Leute ein und auf einmal biegst du quasi links ab und diskutierst einen gewissen Teilaspekt nur noch mit 5 von den 10 Leuten weiter.
Wird praktisch ein neues Wavelet erstellt.
Genau, und du willst aber quasi in dieser Wave bleiben und dann kann es halt im Prinzip mehrere Wavelets da drin geben.
Wie sieht das aus, weil ich das nicht gesehen habe? Das sind dann so Blips, die nur ein paar Leute sehen können? Und du bleibst aber in demselben Kontext, oder?
Genau, du kannst quasi irgendwo wirklich auch an einer bestimmten Stelle die private Konversation starten und dann öffnet sich auch wieder so ein Rahmen, der so ähnlich aussieht wie ein Blip, nur dass er noch oben so einen dunkelblauen Header wieder hat, wo du auch wieder den Plusknopf hast, um die Leute einzuladen, wer jetzt in dieser privaten Konversation da mitmachen darf.
Okay. Genau, hier im IRC sagt man noch, es gibt noch immer ein User-Data-Wavelet. Genau, da werden also userspezifische Daten drin gespeichert, die aber nicht auf andere Server verteilt werden. Gut, aber das muss man sich halt nochmal durchlesen, auch was in diesem User-Data-Wavelet eigentlich so drin steht. Das ist mir jetzt auch gerade nicht bekannt. Dabei dachte ich, hätte alles ausgedruckt. Ja, gut, die Extensions, die haben wir ja eigentlich auch schon erwähnt. Dann vielleicht jetzt eben nochmal zur Architektur. Da haben wir ja erstmal, wie schon erwähnt, Client und Server, wie das ja oft so ist. Und wie man hier in diesem Bild sieht, ich mache mal den Titel gerade weg hier. Wenn man jetzt nochmal in den Livestream schaut, dann ist es so, dass man einen Wave-Server hat und einen Web-Client, auf dem dieser Wave-Client dann läuft. Das heißt, Web-Client heißt im Prinzip ist ein Firefox. Oder halt irgendein Webbrowser. Und so wie bei Gmail ja auch irgendwie, da läuft halt viel JavaScript und HTML und das erstellt dann so ein schönes User-Interface. Und so ist es ja auch bei Google Wave. Und das kommuniziert dann mit dem eigentlichen Wave-Server über ganz normal HTTP, wie das ja im Web so üblich ist. Und was jetzt, sagen wir mal, gut, eine Sache ist natürlich, dass mehrere Webbrowser da sich jetzt verbinden können. Das heißt also, mehrere User halt den gleichen Wave-Server benutzen können und sich da eine Wave erstellen können auf diesem Wave-Server und diese können sie dann zusammen benutzen, wie eben beschrieben. Und das wäre im Prinzip so ähnlich wie dann, in dem Fall so ähnlich wie Google Docs. Das heißt, man hat einen Server und hat dann beliebig viele Clients, die sich daran verbinden, ne?
Genau, nur mit dem Unterschied, dass das völlig unterschiedliche Clients sein können. Bei Google Docs hast du im Prinzip immer die gleiche Oberfläche.
Genau, also wobei, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, über das Protokoll zwischen Client und Server. Das ist ja im Moment noch kein wirkliches Protokoll.
Weil?
Weil das nicht standardisiert ist und sie auch im Moment keine Bestrebung haben, das, was sie da machen, zu standardisieren. Weil das ist eigentlich das Standard Google Protokoll, was sie da benutzen. Also sie benutzen ja halt dieses Google Web Toolkit im Frontend, um diese ganzen Widgets zu machen.
Und das ist das GWT da.
Genau, das GWT. Und das kommuniziert dann über Protocol Buffers, was ja auch so ein Google Standard ist, im Prinzip zur Serialisierung von Daten, kommuniziert das dann mit diesem Wave-Server. Das ist aber nicht dokumentiert irgendwo, wie das passiert. Also sie meinen auch selbst, dass es im Code, sagen wir mal, definiert, aber nicht wirklich irgendwo anders. Und da gibt es auf der Mailingliste viel Diskussion drum, dass man das doch mal ersetzen sollte, weil das eben ja kein richtiges Protokoll sei und warum man das denn so seltsam macht. Aber ich nehme an, das ist einfach so, weil es halt so die Google-Standard-Technologie ist und wenn die natürlich einen neuen Web-Client entwickeln, dann setzen die erstmal auf ihr erprobtes Protokoll, was sie auch bei Gmail und woanders halt benutzen und Google Docs natürlich. Aber generell kann man natürlich sagen, man kann auch den Wave-Server, wenn man den halt selbst implementiert, das gibt ja auch eine Open-Source-Implementierung und Google hat das ja auch gemacht, kann man durchaus auch mit dem Wave-Server auf andere Weise sprechen und sich so einen eigenen Client halt da bauen. Man muss halt eben nur sehen, dass man die Dokumente und Ähnliches halt genauso ablegt, wie das halt Google Wave auch macht.
Da gab es ja in diesem langen Intro-Film diese lustige Sequenz, wo sie dann irgendwie von irgendwelchen anderen Leuten gezeigt haben, was die für ein Interface entwickelt haben, irgendwelche Developer, die dann quasi ein kommandozeilenbasiertes Interface geschrieben hatten.
Naja, das hatte ich mir auch vorhin noch installiert. Das tut auch. Also es gibt ja der Source Code des Servers, ich weiß nicht, ob es der Server desselben Servers ist, den die benutzen, auf jeden Fall von so einem Java-Server, der sich an so einen XMPP-Server, da kommen wir gleich noch zu, verbindet. Den kann man runterladen und installieren. Und dann gibt es halt dazu noch so ein Java eben Command-Line-Client im Prinzip, wo man sich dann an so eine Wave verbinden kann.
Wie kompliziert war das zu installieren? Was muss man da können?
Also ich habe es jetzt unter Debian installiert. Da muss man wissen, wie man ein paar Pakete installiert, also hauptsächlich Java. Also ist eigentlich relativ gut beschrieben. Also es gibt noch ein Problem, was da auftritt, wenn man das versucht zu bauen. Da hilft es, irgendwas auszukommentieren, aber ich nehme an, dass das auch irgendwann irgendwie behoben werden dürfte. Aber wenn man es jetzt hier selbst kann, aber es war jetzt nicht sonderlich schwierig. Also man muss ja nichts programmieren, man muss ja nur konfigurieren und das lief eigentlich relativ schnell.
Gibt es denn jetzt auch schon eine Möglichkeit, den bestehenden Google Wave Client auf einen anderen Server zu verweisen? Nee, ne?
Soweit ich weiß, nicht. Aber wie gesagt, dieses Protokoll zwischen Wave-Server und dem Client, das ist ja sagen wir mal, nicht Teil dieses Wave-Servers.
Okay.
Denke ich zumindest. Ich habe nicht genau in den Code reingeschaut, aber also wie gesagt, zumindest dieser Command-Line-Client dabei und damit kann ich mich da verbinden. Gut, ich war jetzt der Einzige, der verbunden war, von daher hatte ich jetzt nicht so viel zu erzählen. Aber generell kann man das halt, kann man sich das halt selbst installieren, sollte auch unter macOS oder so gehen. Bei Windows weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wieder was schwieriger.
Verstehe.
So, dann kommen wir eben zu der eigentlichen Idee von Wave, nämlich, dass man mehrere Wave-Server verbinden kann und das läuft eben über XMPP. Und XMPP, wer es nicht kennt, also sollte man nicht kennen, wenn man diesen Podcast hört, ist ja mal entstanden aus der Idee, Instant Messaging-Protokolle zu standardisieren, um all diesen Wildwuchs mit AIM und den anderen zu beenden, was natürlich nicht funktioniert hat. Stattdessen haben wir jetzt einen mehr. Aber generell erfreut sich das ja großer Beliebtheit jetzt auch in anderen Bereichen. Und es gibt auch verschiedenste Erweiterungen ja dazu. Und eine Erweiterung wäre jetzt eben Google Wave. Und was hier eben passiert ist, dass wenn wir jetzt mehrere Wave-Server haben, dann können sich da natürlich auch mehrere User dran connecten. Und die können sich eine Wave dann teilen. Das heißt, man muss eben nicht am selben Wave-Server verbunden sein. Das ist vielleicht so ähnlich, kann man sich vorstellen wie IRC. Wer das kennt, wie das da aufgebaut ist, da hat man ja auch verschiedene Server. Damals war es ja so, dass jede Uni, oder das ist ja immer noch so, nehme ich doch mal an, dass jede Uni so einen IRC-Server hat, mit dem man sich verbindet und die aber wieder untereinander irgendwie verbunden sind. Das heißt, jeder chattet erstmal nur lokal mit seinem Server und wenn halt Leute von anderen Servern noch dazukommen in einer Gruppe, dann werden halt die Nachrichten auch zwischen den Servern ausgetauscht. Und so ähnlich passiert das hier auch bei Google Wave. Nur der Unterschied ist hier natürlich, dass eben nicht komplette Dokumente ausgetauscht werden, sondern nur Änderungen an Dokumenten, weil wenn man jetzt eben natürlich so ein Word-Dokument geschrieben hat, ist natürlich schwierig, wenn man jetzt ein A hintippt, dass man dann das ganze Word-Dokument von A nach B transferiert.
I see.
So, und da kommen wir jetzt auch zu den Robots nochmal. Den habe ich hier. Natürlich können Webclients dranhängen. Es können aber auch eben Roboter dranhängen. Und wie ich ja eben schon sagte, im Prinzip sind die eigentlich fast das gleiche wie dieser Webclient. Die können zumindest so tun. Aber wie Google das hier implementiert hat, ist über JSON-RPC. Das ist eine andere Art, um zwischen Wave-Server und diesem Roboter zu kommunizieren. Und das haben die wahrscheinlich so gemacht, weil im Moment Roboter hauptsächlich, oder ich glaube nur, auf der Google App Engine laufen. Und dort ist das ein recht praktisches Protokoll, um dies zu implementieren. Es macht natürlich Sinn, zwischen einem Robot und einem Wave-Server und zwischen einem Web-Client und einem Wave-Server eigentlich dasselbe Protokoll zu verwenden, weil die machen nichts anderes. Und da gibt es auch ein bisschen Diskussion darum, ob man das nicht, ob jetzt JSON-RPC das beste Protokoll ist oder nicht und was man denn da macht. Auf jeden Fall macht es Sinn, die zusammenzupacken, weil man natürlich, wenn man irgendeine Library dafür schreiben will, will man vielleicht nur ein Protokoll implementieren.
Nochmal ein pragmatisches Beispiel für mich zum Nachvollziehen. Angenommen, Matthias installiert sich einen Wave-Server unter pfefferlewave.org und du installierst dir einen Wave-Server unter mrtopfwave.org. So, und du bist jetzt, ihr beide auch einen eigenen Client dafür. Mhm. So, und wenn du jetzt eine Wave startest und du willst Matthias einladen, dann lädst du ein matthias@pfefferlewave.org,
ja.
Und dann werden im Prinzip, dann fangen sich an, über XMPP eure beiden Wave-Server auszutauschen, damit ihr gleichzeitig auf das gleiche Dokument zugreifen könnt.
Genau, also ich erstelle erstmal eine Wave auf meinem Wave-Server, die ist dann erstmal leer, also bin nur ich drin.
Genau.
Dann sage ich hinzufügen und dann verbinden die beide sich und dann ist diese Wave, wird dann synchronisiert zwischen diesen beiden Servern.
Was ich hier nicht verstehe, warum greift denn dann nicht einfach der Client von Matthias per HTTP direkt auf deinen Wave-Server drauf zu?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es aber so, dass das nicht skalieren würde, wenn da zu viele zugreifen. Das ist ja auch der Grund für IRC, warum das da so aufgebaut ist, so sternförmig oder sternförmig, okay. Nicht so, so netzförmig. Das heißt, der Wave-Server, wenn jetzt sagen wir bei mir 100 sind und bei dir oder bei Matthias dann 100 Leute daran hängen, dann hätte ich ja im Prinzip 200 Leute bei mir dran hängen, wenn das nicht so wäre.
Jo,
stimmt. So aber müssen, sagen wir mal, muss jeder nur 100 Leute bedienen. Und ich muss aber nur einmal mich synchronisieren mit einem anderen Server. Also ich hätte nur 101 Änderungen sozusagen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ganz viele Leute Wave-Server haben, dann verteilt sich die Last umso mehr. Die Frage wäre, ob das Ganze dann alles noch so funktioniert. Also wir kommen ja jetzt noch zu dem eigentlichen Kernpunkt dieses Wave-Ansatzes, weil das sind ja diese Deltas, sprich die Änderungen, weil wie ich schon sagte, wenn man halt immer das komplette Dokument, was halt beliebig groß sein kann, hin und her schickt, hat man natürlich das Problem, dass es lange dauert, um das von A nach B zu transferieren. Und in der Zeit kann sich natürlich das Dokument auf B auch schon wieder verändert haben. Da hat man natürlich das Problem, was ist denn jetzt das Aktuellste und wie kriegt man die beiden Dokumente wieder zusammen? Und da gibt es halt ein paar wissenschaftliche Papers zu und es gibt auch, glaube ich, irgendeinen Forschungszweig zu, der sich damit beschäftigt. Und diese ganze Sache nennt sich Operational Transforms. Da gibt es auch ein Paper bei Google, das man sich anschauen kann. Da sind auch schöne Formeln drin und so. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Könnte ich auch nicht. Aber generell ist die Idee die folgende. Also man hat diese Dokumente, sprich man hat dieses XML-Dokument, also so ein Blip zum Beispiel, und darauf arbeiten dann diese Transforms. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Dokument, was 10 Zeilen lang ist. Und dort, und du hast das dann auch, weil wir in derselben Wave sind, und ich füge jetzt in Zeile 7 eine Zeile ein. Und, ich sollte woanders anfühlen, sagen wir mal, ich tue eine nach Zeile 2, füge ich eine Zeile ein. Dann rutscht ja alles eine Zeile runter ab Zeile 3, ne?
Ja.
So, und du fügst jetzt aber eine Zeile bei Zeile 7 ein.
No.
Dann ist ja das Problem, wenn man das jetzt zusammenkriegt, kriegen will, irgendwie, wo muss diese Zeile eingefügt werden? Weil die muss ja eigentlich nach Zeile 8 dann eingefügt werden, nachdem meine Änderung angewandt worden ist. Weil ja alles eine runtergeschoben worden ist.
Ja.
Also es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber generell geht es darum, dass man eben diese Änderung, dass man eben nur die Änderung sagt, dass man sagt, irgendwie hier ist was eingefügt worden, hier ist was gelöscht worden. Pfefferle sagt auch gerade im Chat, hat da gerade einen Link zu diesen Wavelet-Ops. Das sind also genau die Operationen, die man auf so einem Wavelet ausführen kann. Und die richtig zu serialisieren, das heißt in der richtigen Reihenfolge zu machen und dann das Dokument dann auch noch so zu transformieren, dass es an der richtigen Stelle eingefügt wird oder gelöscht wird oder was auch immer gemacht wird. Das ist, sagen wir mal, die eigentliche Kunst hinter diesem ja eher mathematischen Modell, was man dann hoffentlich auch beweisen kann, dass es dann funktioniert.
Also im Prinzip kann man sich's ja vorstellen wie so eine Art SVN oder jetzt das neue Git, dass praktisch der andere Server eine lokale Kopie hat, die er dann versucht, nachträglich in das Originaldokument rein zu mergen.
Ja, wobei das da anders ist, glaube ich, weiß ich, wie Git genau funktioniert, aber ich meine, wenn du natürlich, sag mal, nur mit einem Merge arbeitest, kann das schief gehen, weil die ja immer mit dem Kontext arbeiten. Die heißt, die gucken irgendwie, was ist, sag mal, was sind die drei Zeilen vorne, was sind die drei Zeilen hinter, und dann versuchen die diesen Kontext, sagen wir, in dem anderen Dokument auch zu finden und wissen dann, wo sich der hin verschoben hat. Ne?
Klar, also nicht hundertprozentig, aber prinzipiell von der Idee her ist es eben so, dass du die lokale Kopie dir deswegen holst, dass...
Wobei du dir hier nicht die Kopie holst, du holst dir wirklich immer nur die Änderungen.
Ja klar, aber beim ersten Mal hast du ja gemeint, holst du dir erstmal komplett die Kopie des Dokuments. Und dann werden eben nur noch die Änderungen hin und her synchronisiert.
Genau. Ja. Also was auch nicht der Fall ist, ist, dass du, sagen wir mal, Version 0 eines Dokuments holst, wenn du dich neu connectest. Das war auch in diesem Wave Wednesday, da war das nicht so ganz klar. Also es ist schon so, wenn du dich neu connectest, dann kriegst du die aktuelle Version mit einem Hash dazu, damit du weißt, diesen Hash hast du schon. Und ab da kriegst du dann die Änderungen. Und die werden halt fortlaufend nummeriert.
Gibt es da eigentlich auch einen Hub, einen Proxy oder ein Relais?
Ich glaube schon.
Ich muss mal ganz kurz an die Tür, ich bin gleich wieder da, aber ihr gerne. Redet mal weiter.
Genau. Ja, also das sind die, sagen wir mal, die Ops. Also es ist auch sogar noch eine Stream-Interface. Das heißt, du kriegst halt immer nur diese Änderungen, und die sind ja irgendwo definiert. Ich finde leider gerade jetzt hier die in meinem Wust von Papier leider gerade nicht die richtige Spezifikation, aber ich glaube, hier ist sie. Auf jeden Fall hast du verschiedene Operationen, die du ausführen kannst, und das ganze XML-Dokument ist halt auch entsprechend durchnummeriert. Das heißt, XML, weiß man ja, besteht immer aus Tags und irgendwelchem Text dazwischen. Und was zum Beispiel auch der Fall ist bei diesen Dokumenten in Google Wave, ist, dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas rot gemacht wird in so einem Blip, dann steht das nicht direkt in dem XML drin, also steht da nicht so ein Red-Tag drin, dann kommt der Text und dann kommt /red, sondern was halt passiert ist, dass das eine sogenannte Annotation ist, also eine Anmerkung. Das heißt, das eigentliche XML-Dokument ist wirklich jetzt nur der Text und wie man hier sieht, irgendwelche Absatzmarkierungen. Was halt den Vorteil hat, dass das eben nicht direkt so ein Web-Markup ist, was es natürlich sinnvoller macht für so ein Command-Line Client, das auch zu lesen, weil der weiß ja nicht, was er mit Color gleich Red anfangen soll.
Ja.
Und die werden halt separat gespeichert, das heißt, da steht dann drin, von Position sowieso bis Position sowieso macht das rot, und von Position sowieso bis Position sowieso macht es halt irgendwie bold oder so. Oder hier,
also
ist ein Link
auch wieder auf,
von da nach da, ist ein Link. Und
um es auch wieder auf die Web-Idee zu, oder mit dem Web zu vergleichen, also praktisch das CSS für das XML-Dokument.
So kann man sagen,
man wobei halt das Ganze wieder gestaltet.
Ja, wobei es halt schon ein bisschen anders ist, weil bei CSS geht man immer von den Tags aus, ne, dass man sagt, irgendwie in einem Span oder so ist jetzt irgendwie was rot, aber hier ist nicht mal dieser Span benötigt. Das heißt, hier sagt man wirklich von Position 5 bis Position 11 macht das rot.
Okay. Ich hätte noch eine Frage, die Kommunikation findet aber auch in beide Richtungen statt über XMPP. Das heißt, sowohl der Server tut alle Clients über Änderungen informieren, als auch der Client über den Server. Das heißt, auf allen Rechnern ist immer oder ist nahezu zeitnah immer die aktuelle Version des Dokuments.
Also das Ziel der Operational Transforms ist wirklich, so einen gemeinsamen Gleichheitszustand auf allen Clients zu bekommen. Das mag nicht ganz sofort sein, je nachdem, wie viel Latenz man da netzwerktechnisch hat. Aber die Idee ist, dass es irgendwie durchpropagiert und dann irgendwo da erscheint. Es ist halt auch ein bisschen anders als, glaube ich, so die, Standardtheorie der Operational Transforms, wo man halt immer beliebig viele Änderungen schicken kann. Also wenn der Client darf halt in dem Standardmodell immer ganz viele Änderungen beliebig schnell schicken, muss nie auf den Server warten. Das ist hier bei Google anders. Weil ich nehme an, es einfach nicht funktioniert hat, dass der nicht nachkam. Das heißt, der kann halt eine Änderung, glaube ich, schicken, und dann muss er erstmal auf ein OK vom Server warten.
Ah, das ist trotzdem.
Aber ich glaube,
also
der Server
immer
kann
mit Feedback.
Beliebig, aber der Server kann, glaube ich, trotzdem so viel, wie er will. Trotzdem kann natürlich mal passieren, dass sie out of sync kommen aus irgendeinem Grund. Wenn mal ein Paket verloren gehen oder was auch immer, oder man, ich meine, auch wenn man natürlich weiß, wo man was einfügen muss, wenn ich natürlich das ganze Dokument lösche und neu reinpaste irgendwas und wir beide machen das, dann ist da nicht mehr so viel mit mit Mergen. Das heißt, da muss man schon irgendwie sehen, dass man dann nochmal sozusagen neu anfängt. Und da mag es sein, dass da wichtig ist, wer diese Master Wave hat, dass der sozusagen dann das Sagen hat.
Okay.
Und nochmal kurz auf diese Operationen hinzuweisen. Also wie gesagt, ist so ein Stream und was halt kommt, ist im Prinzip so ein Stream von Anweisungen, also eine Reihe von Anweisungen von Server zu Client oder andersrum. Die halt heißen wie Insert Element Start oder Insert Element End, was also hinten was anfügt oder vorne was anfügt. Oder halt, dass man irgendwelche Zeichen löscht. Und da wird halt auch immer gesagt, wo man das halt macht. Und das ganze Dokument wird dann eben durchnummeriert. Und zwar wird jeder Tag als ein Element gesehen und jedes Zeichen.
Okay.
Und ja, so läuft das. Also das kann man sich sicher auch im Code angucken. Also dieser Open Source Server, der hat ja diesen Federation Teil drin. Also Federation heißt ja, dass irgendwie sich mehrere Server dazu hinreißen lassen, das gleiche Dokument irgendwann zu haben. Und da kann man das sicher durchschauen. Und wie gesagt, in diesem Paper ist auch nochmal was definiert oder was beschrieben, wie das genau funktioniert. Ja, alles klar soweit?
Oder? Ich denke, zumindest gesundes Grundverständnis davon, ja.
Also man muss sich das sicherlich noch genauer anschauen, auch die ganzen, sagen wir mal, Drafts nochmal durchlesen. Die Frage ist natürlich, ob man diese Transforms jetzt wirklich wissen muss, wie die genau funktionieren. Ich denke, man muss es natürlich wissen, wenn man jetzt einen Server schreiben will.
Ja.
Weil da muss ich ja erstmal, kriege ich vom Clients irgendwelche Wavelet-Operationen. Oder ich kriege sie von einem anderen Server und dann muss ich natürlich schon wissen, wie ich die irgendwie zusammenkriege. Wobei mich auch interessiert, ob es da irgendwann so eine Test-Suite geben wird, weil es natürlich eventuell auch schwer ist, das zu testen selbst. Beziehungsweise, ob man dann irgendwie auch so eine Zertifizierungsstelle hat oder zumindest eine Möglichkeit zu testen, ob man auch alle Operationen richtig umsetzt.
Wäre auf alle Fälle eine große Erleichterung, weil bis man sich dann auch noch einen validen Client geschrieben hat, um eben den Server zu testen, ist schon eine Menge Aufwand, ja.
Und da kommen wir ja auch wieder in die Open-Source-Frage rein, ne? Also wenn halt der Client nicht Open-Source wird, dann muss man natürlich sehen, was man dann macht. Also wie gesagt, ich gehe mal nicht davon aus, das heißt also, es wird darauf dann natürlich hinauslaufen müssen, irgendwie, dass andere Leute noch ihren eigenen Wave-Client schreiben. Also wenn ich jetzt das auf meiner Page implementieren will, wobei es ja schon einen gibt, muss man ja auch sagen. Also es gibt ja dieses PyGo-Wave, was in Python geschrieben ist. Und das ist ja im Prinzip so ein Client auf Django-Basis ist das. Allerdings hat der zumindest letztes Mal, als ich schaute, eben diesen Federation-Teil noch nicht drin. Also es ist ein Client und ein Basic-Server. Das heißt, da kann man das zumindest schon mal lokal machen, funktioniert mehr oder weniger. Aber generell sind die Sachen da. Dann hat man natürlich auch noch diese Roboter-API, das heißt, da gibt es auch Client-Libraries, die auch in der Lage sind, eben diese Wavelet-Operations da zu sprechen. Das heißt, da kann man auch reingucken in den Source-Code und schauen, was die da genau machen. Hatte ich auch mal kurz geschaut, aber nicht ganz so viel verstanden. Aber da muss man sich halt, glaube ich, schon ein bisschen mehr einarbeiten, weil, wie gesagt, das ist jetzt keine einfache Technologie, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt alles von vorn bis hinten wirklich verstehen will und programmieren können will.
Und ich glaube, das Problem ist, dass es nicht nur keine einfache Technologie ist, sondern dass das ganze Ding auch noch unwahrscheinlich kompliziert ist zu benutzen. Also, was man momentan halt hier hat an Google Wave Client, lässt noch viele, viele Fragezeichen offen. Wobei man, glaube ich, momentan noch immer noch nicht vergessen darf, dass auch das, wozu jetzt Leute eingeladen worden sind, immer noch als Preview hier tituliert wird oder nicht mal irgendwie als Beta oder so. Es gibt zum Beispiel noch ganz viele Funktionen, die noch ausgegraut sind und gar nicht benutzbar sind, wie zum Beispiel so welche Sachen wie, du kannst momentan keine Leute aus einer Wave wieder rausschmeißen. Mhm. Ja? Was auch total geil ist, wenn du außersehen irgendwelche Leute, irgendwelche dusseligen Robots einladen, dann sind die halt da drin.
Ja, bis zum bitteren Ende.
Ja gut, aber ich meine, da wäre natürlich schon interessant, wenn man so ein Gut, ich meine, es gibt ja einen Server, wenn man natürlich mehrere Server noch Open Source und auch Clients Open Source hätte, mit denen man dann halt ein bisschen mehr experimentieren kann. Aber ich denke mal, das wird auch kommen, weil ich meine, es ist ja schon viel offen, ist auch viel definiert und wie gesagt, dieses Conversation Model kam halt jetzt am 30.09. raus, das Dokument, was glaube ich auch wichtig ist, um zu sehen, was da innen drin abgeht, halt in so einer Konversation. Und da muss man abwarten, was da halt Open Source mäßig passiert. Die andere Frage wäre natürlich auch, was ist, sagen wir mal, noch möglich mit Wave? Also ich meine, ist jetzt dieser E-Mail, Instant Messaging, was auch immer, Applikation, ist das alles, was geht? Oder käme man da eventuell noch auf ganz neue, tolle Ideen?
Ja, das habe ich gerade auch gedacht, vor allen Dingen, als ich nochmal irgendwie die Charts von dir gerade angeschaut habe. Was kann man damit noch irgendwie Lustiges, Innovatives basteln? Ja, ich weiß es auch noch nicht genau. Ich glaube, das ist ja auch, man muss es ja auch mal sehen, das ist ja auch eigentlich relativ ungewöhnlich für Google, dass jetzt mal ein Produkt schon so früh geöffnet wird und so früh Leute eingeladen werden. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen hier der Ansatz der ganzen Geschichte, dass Google sich ja auch davon erhofft, so früh die Developer eingeladen zu haben, dass möglichst viele Leute jetzt damit rumspielen können und Ideen entwickeln können, wie man das halt noch benutzen kann, außer so, wie Google das jetzt vorgeschlagen hat.
Ja, wobei ich schon sehe, dass bei Open Social ja eigentlich auch schon relativ früh war. Ich meine, da war ja auch alles weit weg von fertig oder so oder sagen wir mal, alles voll definiert. Also ich denke, das ist bei Google schon eher so drin als bei anderen Firmen. Aber ich meine, ich hatte mal die Idee, als es halt gerade da neu war, war das im Mai oder so, war das ja, ne? Ob man halt eben mit diesen Operational Transforms, ob man sich ja zum Beispiel auch virtuelle Welten oder sowas anwenden kann, ob man jetzt so einen virtuellen Weltserver damit schreiben kann, wo halt das Dokument, auf dem gearbeitet wird, halt ein im Prinzip dieser Weltgraph ist, also wo welche Objekte sich befinden und so, und dass man alle Änderungen, die man halt lokal in seinem Client daran macht, dann über Google Wave dann irgendwie auf alle anderen Clients irgendwie transferieren kann. Aber das hängt sicher von Latenz und Ähnlichem ab, ob das Sinn macht, ob das überhaupt funktionsfähig ist, weil es natürlich schon eine sehr also hoher Realtime, ja, soll man sagen. Also es muss halt sehr in Realtime alles da passieren.
Also was ich spannend fände, wäre, wenn generell, ich sag mal, alle möglichen Konversationsgeschichten, die es im Web gibt, wenn die irgendwie Wave-enabled wären. Also zum Beispiel Blog. Wenn bei einem Blog die Kommentare irgendwie auch als Wave funktionieren würden, sodass wenn ich ankomme und ich habe einen Wave-Client und ich identifiziere mich dann bei diesem Blog über meine Wave-ID, dass ich dann im Prinzip auch diese Konversation in meinem Google Wave-Client wiederfinden und auch dort fortführen kann. Das wäre quasi so ein bisschen das Intense Debate-Diskus-Szenario irgendwie in Echtzeit auch Wave-Basis.
Ja, das wäre im Prinzip sowas, was halt unter Embedded Wave dann, glaube ich, läuft, ne? Dass man diesen Wave-Client oder wahrscheinlich eine etwas abgespecktere Version dann auch irgendwo bei sich auf einer Webseite integrieren kann.
Ja, ich glaub, diese Idee von Embedded Wave ist, dass du wirklich auch so UI-Elemente und so weiter von Google übernimmst. Ich würde es ja gut finden, wenn das alles so aussieht, wie es jetzt auch schon aussieht. Ja, genau. Ja. Und im Prinzip einfach es irgendwie ein WordPress-Plugin gibt, was dann letzten Endes einfach nur ein Client auf einer Wave ist. Und immer noch so aussieht wie ein normales Kommentarfeld.
Klar, also ich denke mal, da wird sich auf jeden Fall einiges tun, was ja, wenn jetzt erstmal die Technik so ein bisschen stabil ist, würde ich sagen, weil ich glaube, im Moment ändert sich halt auch noch viel. Und man muss auch erstmal ausprobieren, ob das Ganze überhaupt funktioniert, wenn man nicht nur Google hat als Player und Provider, sondern wenn man eben wirklich auch externe Wave-Server da anschließt. Und wenn das Ganze dann wächst, ob das wirklich so skalierbar ist, und wie flott das dann nachher noch ist. Weil er sich halt an
oder ob es genauso in die Hose geht wie Open Social.
Mhm. Ist Open Social in die Hose gegangen?
Mhm. Also ich finde für einen offenen Standard sehr, weil hast du schon mal irgendjemanden gesehen, der nur ein Widget geschrieben hat, was in allen Open Social Containern funktioniert hat?
Achso, nee, das gibt's auch nicht.
Ja gut, ich meine, es liegt jetzt ja nicht so am Standard, sondern an den...
Ja, natürlich, aber ja, eben, wie du gesagt hast, die Frage ist dann, wie letztendlich die Implementierung aussieht, weil, also von der Idee her super, nur die Frage ist, wie wird es dann auch implementiert, weil von der Idee her ist Open Social auch super, ich mache ein Widget und tue das in jeden beliebigen Container rein, aber die Realität geht da leider ein bisschen vorbei.
Ja, also da würde ich mir natürlich auch mehr Offenheit wünschen. Natürlich ist es ja auch schon so, dass man das nicht ganz unverändert wahrscheinlich auf alle Container deployen kann, aber wenn ich es zumindest irgendwie leicht verändert für jeden bereitstellen kann, wäre es sicher schon gewinnen. Vor allem wäre auch der, sagen wir mal, die Menge der Applikationen wird sich natürlich dadurch deutlich erhöhen. Dann kann wieder nicht jemand einen App Store bauen dafür.
Und also momentan, muss man so zur aktuellen Situation, es ist ja auch so, dass die haben jetzt schon, glaube ich, auch das ganze Wochenende keine Leute mehr eingeladen, weil die, glaube ich, auch jetzt irgendwie schon echt Performance-Probleme haben. Also es ist schon echt auffällig langsam geworden mittlerweile, die Preview. Und seitdem hat man auch nichts mehr von denen gehört. Die haben irgendwann nochmal am Freitag gesagt, sie würden frühestens am Wochenende wieder Leute einladen. Ist aber nichts passiert seitdem her.
Ja, da wäre natürlich die Frage irgendwie, wenn das nachher mit, weiß ich, mehr als 200 Leuten oder ja nicht 200 Leuten, aber wenn es mehr als 1000 Leuten gleichzeitig online irgendwie in die Hose geht,
ja.
Was denn dann? Dann ist das Projekt gestorben. Schöne Idee, so, ja. Aber leider funktioniert es nicht in der Praxis.
Wobei so ungefähr,
wirklich die Frage ist, wenn man jetzt mehrere, ich meine, die werden wahrscheinlich intern schon mehrere Wave-Server haben. Ich meine, die werden das ja auch sicherlich mal antesten.
ja.
Vor allem werden sie sonst auch kein Federation-Protokoll schreiben können. Aber die Frage ist dann wirklich, wie das dann aussieht, wenn wirklich so, sagen wir mal, die ganze Welt irgendwelche Wave-Server hat. Die Frage ist natürlich, ob dann alles über, sagen wir mal, mit Google mitlaufen muss. Im Moment ist es natürlich so der zentrale Hub. Aber wenn natürlich jeder, sagen wir mal, sein Wave-Serverchen da hat, dann nehmen wir an, jetzt irgendwie StudiVZ wird hier wirklich was implementieren und hätten dann ihr Chat, dann würden die natürlich erstmal lokal für sich chatten. Aber interessant wäre natürlich dann erst, wenn man natürlich auch Leute von anderen Bereichen einladen würde. Also wenn dann, was ich Facebook noch einen hätte und wenn man dann auch direkt Leute aus Facebook einladen könnte.
Ich habe hier gerade in Google Wave eine geile Fehlermeldung bekommen. This wave is experiencing some slight turbulences and may explode. If you don't want to explode, please reopen the wave. Sehr lustig.
Ja, genau. Hier im Chat gibt es ja noch die Diskussion, ob denn ein Client unbedingt webbasiert sein muss. Ich denke mal, es hängt vom Anwendungsfall ab. Sicher gibt es dann keine Gadgets. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ist dieses Dokument schon darauf angelegt, dass es eben auch nicht webbasiert funktioniert, weil eben ja der ganze Markup, also rot, fett und hier ist ein Link und hier nicht, gar nicht im Dokument selbst drin steht. Beziehungsweise nicht direkt im Dokument drin steht. Von daher muss man halt sehen, was es da bringt. Ich meine, interessant wäre es natürlich trotzdem, wenn ich jetzt in so einer Art Multi-Protocol Instant Messaging Client irgendwie auch noch Wave sprechen könnte, ohne jetzt da, dass der komplett so ein Rich-Text-Ding implementieren muss. Oder eine Bridge zu IRC oder wohin auch immer. Ich meine, so Plain XMPP wird wahrscheinlich nicht gehen, weil das, was der hin und her schickt, ja nicht direkt die Messages sind, sondern wirklich nur die Änderungen. Und das sollten wir auch nochmal sagen, also XMPP wird wirklich nur zwischen den Servern gebraucht. Also das ist nicht zwischen Server und Client, okay. Sondern das ist wirklich nur zwischen den Servern, was nicht heißt, dass natürlich so ein Server nicht auch XMPP sprechen könnte, so einem Client.
Sprich, ja, also, weil gerade, ja.
Ja, machen.
Gerade Google baut ja jetzt massiv auch XMPP in den Chrome ein, von daher vielleicht auch mit weiser Voraussicht, dass irgendwann den Client, also den Browser, über XMPP mit dem Server kommunizieren zu lassen.
Ja, aber das Gute wäre dann, man hat die Server schon vor Ort, die irgendwie eh schon kommunizieren und was man halt an Client vorne draufsetzt, ist dann relativ egal. Man muss halt den Server sicherlich ein bisschen abändern, dass er natürlich auch mit dem Client entsprechend spricht. XMPP ist natürlich auch schon in der Diskussion in der Mailingliste gefallen, als es darum geht, eben so ein neues Client- und Serverprotokoll zu definieren.
Ich weiß, ist aber dann halt auch wieder schwierig, weil der Client halt auch sprechen können muss. Also wenn du es rein webbasiert machst.
Wenn man
es in JavaScript
machen will, dann wird es schwierig.
Ja, wenn du es halt rein webbasiert machst wie jetzt, dann ist es halt egal, welchen Browser du hast. Wenn du es halt auf XMPP aufsetzt, wird es dann halt schon wieder schwieriger.
Ja, wobei ich halt nicht weiß, wie es, also ich meine, es wird natürlich mit JavaScript schwieriger, aber es gibt ja, glaube ich, schon irgendeine Möglichkeit, das auch über HTTP zu sprechen.
Ja.
Und da ginge das natürlich mit JavaScript dann schon wieder irgendwie.
Das.
Aber ich meine, wenn Chrome das dann eh kann, dann braucht man das ja gar nicht mehr in JavaScript zu machen.
Ja, Google baut es wohl erstmal ein, um die Bookmarks aktuell zu halten. glaube ich, mal was gelesen zu haben. Aber alleine nur, um Bookmarks zu synchronisieren, werden sie wohl kein XMPP einbauen. Also ich glaube, da...
Also da wäre natürlich auch schön, wenn dann so generell ein Standard da ist. Also sag mal, wenn, ich meine, man könnte ja auch Bookmarks über Google Wave synchronisieren. Ich meine, das muss ja nicht nur eine Konversation sein.
Ja.
Man könnte auch Profildaten oder was auch immer alles oder Kommentare, die zwischen Twitter und deinem Blog sich darauf beziehen oder ähnliches, so synchronisieren. Also ich denke mal, wenn die Technologie einmal da ist und funktioniert, dann gibt es da sicherlich noch viele Anwendungsfälle, wo das Sinn machen könnte. Frage ist dann nur, ob es immer Overkill ist, so ein Ding laufen zu lassen. Weil ich meine,
ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ja auch erste Spin-Offs dann demnächst, die halt einfach das Ganze ein bisschen abspecken. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass du dann eben sagst, okay, ich lasse diese ganze den ganzen Dokumentkäse weg und machst halt nur auf dieser dezentralen Kommunikationsebene, also einen abgespeckten Wave-Server eben für dezentrale Kommentare zum Beispiel oder sowas.
Ja, das würde ich super finden.
Ja.
Das wäre Google Wave Lite.
Zum Beispiel, genau.
Cool, also es dann
Facebook so macht ja jetzt schon Lite, dann kann ja Google Wave.
Also es wäre dann im Prinzip nur die EM-Komponente, die dann sozusagen da wäre.
Zum Beispiel,
also
genau.
Persistente EMs wären ja das ja sozusagen.
Ja, das wäre auch schön, wenn es im Prinzip mal. Das Problem ist ja momentan gerade, dass es ist ja, also jede Wave irgendwie ab mehr als 2-3 Teilnehmern eskaliert halt immer sofort. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Leute wirklich überall hinschreiben dürfen. Mhm. Also du verlierst nach wenigen Kommentaren völlig den Überblick, weil auch jeder unten einfach irgendwo seinen Scheiß dahin schreibt, ohne drüber nachzudenken, wie er sich da irgendwie drum kümmern könnte, die Struktur zu bewahren. Mhm. Und ich habe auch gedacht, oh, ich möchte am liebsten sofort irgendeinen Client haben, der das wiederum verbietet und das ganz banal wie früher strukturiert untereinander legt, ja, und diese Möglichkeit rausnimmt.
Ja, die Frage habe ich mir halt auch schon da bei diesem Wave Wednesday gestellt, wie sinnvoll das eigentlich ist, dass immer jeder überall rumeditieren kann oder sagen wir mal anders gesagt, wie oft kommt es vor, dass man jetzt wirklich Dokumente gemeinsam editieren muss?
Ja, oder was auch völlig fehlt, sind so Gardening-Funktionalitäten als derjenige, der die Wave erstellt hat. Also ich als Wave-Ersteller habe auch überhaupt keine Möglichkeiten, dort aufzuräumen im Sinne von verschieben. Also ich kann keine Blip irgendwo hin verschieben. Ich kann die Blip nur löschen und dem Typen sagen, Idiot, schreib da nicht mehr wieder mitten rein. Mach ja, das da unten.
Ja gut, aber das wäre ja genau, ich meine, also das ist ja technisch möglich, weil wie gesagt, dieses Conversation ist ja auch nur ein Dokument, was man im Prinzip über denselben Mechanismus von einem Client aus ändern könnte, wenn man sagt, das schiebe ich jetzt dahin. Es ist halt nichts anderes, als wenn du halt einen Textblock von A nach B innerhalb eines Blips schiebst.
Ja.
Und das, also sagen wir mal, also vom Protokoll her ist das auf jeden Fall möglich, so wie ich das sehe. Aber gut, ich meine, es ist natürlich alles Implementierungsaufwand und ich gehe mal davon aus, dass sie relativ viele Momente zu tun haben,
jo,
was sie dann noch machen wollen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Habe ich aber vergessen. Generell wäre natürlich noch die Frage, hast du denn schon mal, sagen wir mal, konstruktiv mit irgendwem ein Dokument zusammen bearbeitet? Macht das überhaupt Sinn? Oder?
Ja, also ich habe das ja so gemacht, deshalb haben mich ja auch alle Leute, die mich kennen, total verflucht. Ich habe ja alle meine Invites intern bei Pixelpark verteilt.
Ja, da will ich dich auch nochmal nachträglich verfluchen.
Rügen!
Aber das war für mich das einzig Sinnvolle, weil das sind wirklich Leute, mit denen ich quasi tagtäglich diesen Anwendungscase auch wirklich abbilden könnte. Und es hat jetzt auch noch nicht so ganz super geklappt, weil natürlich von den 8 Leuten, die ich eingeladen habe, bisher 3 auch wirklich eingeladen worden sind. Aber ja, ich habe das schon gemacht. Also ich habe zusammen mit Axel und Jens habe ich jetzt mehrere Waves gestartet, um so ein bisschen hier unser Blog zu organisieren. Und wir haben so intern ein paar Dokumente aufgesetzt. Vor allen Dingen haben wir auch mal so ein Hilfedokument aufgesetzt und so ein Dokument, wo wir Use Cases sammeln, was wir jetzt damit machen wollen intern und so weiter. Und was ich halt jetzt angefangen habe zu machen, ist schon bevor ich irgendjemanden einlade, diese Wave komplett zu strukturieren. Also dass ich ganz unten mache ich eine riesige Überschrift mit bitte jeglichen Scheiß hier unten hin kommentieren, also so ein Kommentarfeld sozusagen, damit die Leute alle schön unten den blöden Kram hin kommentieren. Und wir haben zum Beispiel versucht, mal Regeln zu definieren. Ist auch ein bisschen blöd, aber als erstes, was wir gemacht haben, sind Regeln zu definieren, wo man wohin blippen darf. und quasi, wann man Content editiert und wann man ihn als Blip hinzufügt. Das ist nämlich auch eine ganz komische Geschichte. Das ist mal so die Frage, weil wenn man editiert, so wie in einem Wiki, gibt es momentan keine wirklich coole Möglichkeit, um zu sehen, wer jetzt was editiert hat. Mhm. Wenn du wirklich sehen willst, wer den Content hinzugefügt hat, müsste er das mit einer Blip tun. Und wenn er aber da eine Blip reinschreibt, dann wird das gleich wieder so unordentlich, das Dokument, ja. Und wir haben es jetzt quasi erstmal so gelöst, dass die Blips nur wirklich zum klassischen Kommentieren benutzt werden und jeglicher Inhalt immer in diese Ursprungsblip rein editiert wird. Und was man halt machen kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast eine Agenda und 5 Punkte und du willst jetzt auf Punkt 3 der Agenda kommentieren, kannst du da quasi direkt reinblippen. Und das Schöne ist, wenn du da so direkt reinblippst, dann kann man den Thread, der entsteht, ein- und ausblenden mit so einem Plus- und Minuszeichen. Und wenn sich daran alle halten, das ist ganz praktisch. Weil dann entstehen im Prinzip so Kommentarstränge zu einzelnen Teilen des Dokumentes und die kannst du dann wenigstens schon mal außen einblenden.
Hier kommt gerade noch im Chat die Frage, ob es nicht die Möglichkeit eines Replays innerhalb einer Wave gibt. Die gibt es natürlich. Also, dass man sagen, zu alten Versionen zurückgehen kann. Dann hat man oben so einen Slider und da kann man von ganz frisch bis aktuell gehen. Hilft das bei dieser?
Nee, das habe ich ja auch schon. Also ich muss sagen, also das mit der Replay-Funktion, das fand ich ja in dem Video ganz beeindruckend. In der Praxis ist mir das einfach zu langsam. Ja. Das ist einfach, du bist das so gewohnt, in großen E-Mail-Konversationen schnell hin und her zu scrollen und so nachzuverfolgen, was passiert ist und jetzt irgendwie auf Play zu drücken und darauf zu warten, dass ich jetzt blub, 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 da irgendwie 100 Blips.
Also kannst du jetzt nicht einfach so den Slider schieben und dann geht das schneller, oder?
Ja, also das kannst du bestimmt in der Theorie, es funktioniert performance-technisch, funktioniert es einfach nicht.
Okay, ja, wahrscheinlich also, müssen die einfach zu viele Deltas dann schicken, als dass man wahrscheinlich besser das ganze Dokument schickt.
Genau, also das funktioniert nicht praktisch. Und auch das Problem ist halt immer diese Geschichte mit, dass es nicht linear ist. Also der springt dann quasi auch hoch und runter und nach links und rechts. Also nee, also eigentlich nur hoch und runter. Mhm. Und man ist nicht in der Lage, jetzt wirklich aufzunehmen, was da genau passiert ist. Ich glaube, wenn du wenig Leute hast, die auch nur ganz wenig im Prinzip da reinposten, dann kann das vielleicht Sinn machen. Aber sobald das irgendwie ein Dokument ist, was schon seit mehreren Tagen oder so existiert und da wirklich super viel Inhalt reingepostet worden ist, versteht man es nicht mehr. Mhm. Und vor allen Dingen, ach nee, das weiß ich gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das nur Blips replayt oder ob das auch Edits replayen kann. Weil wenn Leute dann, so wie wir das momentan machen, den Inhalt direkt editieren, das weiß ich gar nicht. Müssen wir jetzt halt mal ausprobieren.
Ja, so wie ich es verstanden habe, müsste es auch Edit sein. Also nicht nur, dass Blips erscheinen und wieder weggehen, sondern eigentlich auch im Prinzip alle, also die Deltas, die halt hin und her geschickt werden, sollten eigentlich da nochmal hin und her geschickt werden, sozusagen.
Also was ein ganz witziger Effekt ist, mal so als Beispiel ist, du siehst ja Leute in Echtzeit tippen und eine der ersten Sachen, die ich mich gefragt habe, ist, will ich wirklich sehen, wie sich die Leute ganze Zeit vertippen und wieder korrigieren? Das, ja, man kennt das ja. Man tippt und dann immer wieder zurück und wieder vor und wieder zurück und wieder vor.
Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also wofür brauche ich das?
So ja, absolut.
Also ich meine, das macht ja dann eh nur Traffic, würde ich sagen. Also ich meine, da kann man ja den Traffic schon mal reduzieren, indem man jetzt nicht nur Zeichen für Zeichen da als Veränderung hin und her schickt und das wieder berechnen muss, sondern vielleicht doch eher Satz für Satz.
Mhm. Aber. Und was wir auch gemacht haben, so intuitiv, wir haben angefangen, diese Blips zu missbrauchen. Quasi irgendwie Jens und ich haben miteinander gechattet und wir haben jetzt nicht brav immer untereinander wieder geantwortet, sondern wir sind einfach in unserer Blip geblieben und haben quasi immer was geschrieben. Und sobald der andere was geschrieben hat, habe ich wieder alles markiert, gelöscht und wieder geschrieben. So dass ich quasi einfach so eine Art Chatfenster in dieser Blip hatte. Mhm. Und wir haben dann die ganze Zeit darüber gechattet, was ganz praktisch war. Aber dadurch ist natürlich dann die Historie dieser Konversation verloren gegangen. Mhm.
Vielleicht kann man so ein Gadget machen.
Ja.
Tun wir wieder ein Chat-Gadget in so eine Wave rein.
Genau, so ein IRC-Gadget.
Eine andere Frage wäre natürlich, wie das denn mit der Organisation von den ganzen Waves aussieht. Findet man die irgendwo noch wieder, wenn man das mal 2 Jahre benutzt hat? Oder?
Aber ja, also. Gmail, ne? Genau, wie man das ja bei Google erwartet, gibt es natürlich eine tolle Suche. Was ich aber auch noch da total irritierend finde, ist überhaupt, ich weiß noch nicht, nach welchem System das hier sortiert wird, weil du hast diese Inbox, es ist aber nicht so, dass dort, wo zuletzt was geändert wurde, dass das ganz oben ist. Ich habe jetzt hier irgendwie 10 Waves untereinander und die ungelesenen oder wo die letzten Änderungen drin sind, die sind irgendwo so mittendrin wild verteilt. Also das ist man halt echt noch so ein Problem, man bekommt nicht so wirklich mit und nicht so auf Anhieb, wo jetzt zuletzt irgendwie was Neues geändert worden drin ist. Und ich hatte auch schon die geniale Idee, was natürlich eigentlich ein völliger Fail ist, ob man nicht eine E-Mail-Benachrichtigung machen könnte für Änderungen in Waze.
Für jeden das Buchstaben? Das, ja. Auf Facebook macht das doch auch mit jedem scheiß Kommentar, kriege ich da schon eine Mail. Wenn irgendwas jemand hoch sagt, dann kriege ich doch schon wieder eine Mail.
Wobei, was ich mir schon sehr gut vorstellen kann, ist, und das will ich programmieren können, würde ich jetzt versuchen, das zu machen, was schon geil wäre, wenn ich einen Livestream hätte, durch den die Änderungen in meinen Waves einfach durchlaufen. Sodass ich quasi dann doch wieder das, was sich in diesen diversen Waves abspielt, ich irgendwie als Livestream einfach mitlesen kann. Ich glaube, das wird mir schon viel bringen, um das irgendwie besser mitzuverfolgen.
Ich weiß natürlich, wie man das da wieder sagen wir mal, hinschreibt. Also wenn natürlich mittendrin irgendwas geändert worden ist, muss dann zumindest ja irgendwie einen Kontext haben oder so. Oder ja. Zumindest irgendwie wissen, wann du anfängst und wann du aufhörst. Also wahrscheinlich, wenn sich da nichts mehr geändert hat oder so, na, für eine bestimmte Zeit. Weil auch absolut. Da willst du ja nicht jeden Buchstaben haben. Sag mal gerade noch im Chat als Hinweis, dass sogar die Settings von Webholix im Übrigen, sogar die Settings in einer Wave verwaltet werden und Ich glaube, das sind eben diese User, sind das nicht diese User-Data-Wavelets?
Naja, das ist einfach ein bisschen überraschend. Du klickst irgendwie auf Settings in der Navigation und dann öffnet sich halt eine Settings-Wave. Die haben quasi das da reingebaut. Kein extra Settings-Menü, sondern das wird dann auch einfach in eine Wave gepackt.
Tja.
Steht aber auch noch under Construction.
Wie soll das kommen? Steht doch hier im Chat noch.
Ja, genau. Wollte sagen. Ansonsten, momentan, ich versuche mich halt immer dazu zu zwingen, dass wenn ich jetzt eine E-Mail an mehrere Personen schreiben will, dass ich quasi in Wave reingehe und einfach eine Wave öffne und die Leute dazu einlade, also wenn die jetzt schon in Google Wave drin sind.
Und, funktioniert das, oder?
Ja, das funktioniert schon. Das ist momentan natürlich das übliche Problem, dass die Leute noch die ganze Zeit quasi nonstop auf ihren E-Mail-Client gucken und noch nicht so viel Aufmerksamkeit auf diesem Google Wave-Ding haben. Genauso praktisch wäre es natürlich jetzt auch mal irgendwie eine vernünftige iPhone-App oder sowas dafür zu bekommen oder überhaupt irgendwelche Tools, um hier so diese Desktop-Growl-Notifications oder was auch immer, um einfach mitzubekommen, ob sich was geändert hat in der Wave. In irgendeiner.
Also ich denke mal, sobald die ersten Server da auch extern von Google funktionieren. Wobei ich gar nicht weiß, ob man sich auch mit den Google-Servern jetzt schon sozusagen federieren kann. Also in diesem Open-Source-Ding, da ist ja Federation eingebaut und man kann also zumindest eigene Server miteinander verbinden. Man muss halt auch Zertifikate erstellen und so weiter. Und da frage ich mich halt, ob man da sich wirklich schon auch mit so einem Google-Server dann vernetzen könnte. Man muss natürlich ein richtiges Zertifikat haben, wenn sind die halt selbst signiert. Die sind halt wahrscheinlich.
Sag mal, hast du jetzt nicht eine E-Mail-Adresse schon von deinem Google Wave Server, den du jetzt dir da gerade selbst installiert hast?
Ja, wenn ich jetzt wieder wüsste, wo das war. Es ging ja alles heute so.
Das könnten wir ja quasi mal ausprobieren.
Aber das müssen wir jetzt ja nicht, während wir aufnehmen, vielleicht machen. aber ich kann da mal gucken, ob ich da sehe. Ob das geht, aber das kann man auf jeden Fall schon mal ausprobieren, ob man da reinkommt. Aber wie gesagt, ich gehe mal eher, also ich hatte das mit dem Federation noch nicht durchgelesen, da, weil da reichte die Zeit dann nicht mehr für. Aber generell, wie gesagt, sonst machst du halt einfach auch einen Server auf. Vielleicht sollte ich mal einen Screencast darüber machen, wie man das auf Mac macht oder so.
Das ist doch bestimmt eine tolle Idee. Am besten auf Englisch, das macht bestimmt die Runde.
Ja, und auf Französisch noch. Och.
Ja.
Ist der Pfeffer auch noch da oder hat er noch eine Frage?
Klaro, ich bin da, keine Frage, Wunschlos glücklich.
Gab es diese Spielerei nicht auch auf manchen IRC-Clients, wird hier im IRC gefragt. Ich glaube, vieles, was es damals gab, wird es auch hier wieder geben. Ich weiß aber gar nicht, was jetzt der Kontext war.
Sehr gut. Schönes Schlusswort, oder?
Genau. Was ist eigentlich der Kontext?
Die Use Cases aufschreiben, ja.
Und wir behalten noch einen Kontext zurück. Kennt ihr nicht, ne? Ein Bit.
Ach so.
Computerclub nicht. Naja, gut, okay. Merkt mal wieder, wie alt ich hier bin. Ja, dann kann der Herr Pfeffeler ja noch das Schlusswort sprechen.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Falls ihr es morgens hört, einen schönen Tag. Und falls ihr es mittags hört, Mahlzeit. Und wir werden natürlich nochmal irgendwann eine Aufbaufolge machen, in der wir dann das Ganze nochmal detaillierter erklären und
noch detaillierter.
Wo jeder unserer Blogs dann natürlich auch schon eine Wave ist.
Okay.
Und
erstmal sehen, ob was ist. Erstmal skeptisch sein, erstmal verreißen.
Achso. Dann werden wir nochmal eine Folge machen, wo wir es erst verreißen und danach haben wir es dann alle auf unseren Blogs. Genau,
ein Jahr später machen wir es dann.
Genau, konsequent, wie wir sind. Ja?
Ja, wollte ich auch sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
Tschö. Tschüss.